Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger.
Mein Name ist Andreas von Gunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Wir haben eine Rückmeldung zum Thema Datenschutzerklärungen. Und zwar haben wir da die Meldung bekommen, lieber Martin, lieber Andreas. Ich höre nun schon sehr lange eure Plaudereien und bin begeistert. Immer wieder lerne ich dazu. Unterstützt mich auch sehr in meinem Studium. Eine Frage hätte ich. Gibt es eine Art Checkliste, Frageliste, nach der Privatpersonen oder auch Firmenpartner die Datenschutzerklärungen anderer lesen, analysieren und so kritische Formulierungen erkennen können? Das Thema, wo man jemanden hört, auch überhaupt Checklisten, also zwei Themen gehört dazu, Checklisten, gibt es da irgendetwas, wo ich einfach durchgehen kann und da habe ich meine Datenschutzerklärung und das zweite Thema, die bestehende Datenschutzerklärung analysieren und allenfalls sagen, was man müsste verbessern. Beides so ein bisschen Gebiete, die immer wieder auftauchen.
Klare berechtigtes Anliegen. Danke für die Rückmeldung. Vielleicht auch mal einen künftigen Spezialgast für unseren Podcast, wenn da jemand im Recht, im Datenschutzrecht unterwegs ist im Studium. Und ja, vielleicht vorab, ich habe schon vor einigen Jahren beim Hoster Seien einen Gastbeitrag verfasst. Wie erstellt man die perfekte Datenschutzerklärung für eine Website? Dort hat es natürlich das neue DSG noch nicht gegeben, aber DSGVO hat es schon gegeben. Da kann man mal reinschauen. Auch bei unserer Datenschutzpartner Academy haben wir auch schon Webinar zu dem Thema gehabt. Und dort werden dann häufig auch so checklistenartige Folien zur Verfügung gestellt. Mich hat die Anfrage aber etwas erinnert, was ich schon lange mal wollte, näher anschauen. Und zwar hat die Datenschutzaufsichtsbehörde von Berlin, der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, hat das Dokument veröffentlicht, typische Fehler bei Datenschutzerklärungen, also nach DSGVO. Das ist noch spannend, weil das Dokument ist dann gleich mal wieder verschwunden von der Website von dem Datenschutzbeauftragten. Und dann hat es in Deutschland die Plattform «Frag den Staat» hat das Dokument dann wieder beschafft. Also das ist eigentlich eine Plattform, die sich um das Öffentlichkeitsprinzip in Deutschland kümmert. Die tun so Sachen beschaffen. Ich glaube, da kann man sich als Nutzerin oder Nutzer melden. Ich glaube, in der aktuellen gerade rechtliche Schwierigkeiten, weil die sind der Behörde ein bisschen lästig geworden. All die Anfragen kennen wir eigentlich aus der Schweiz. Auf jeden Fall haben die dann das Dokument bekommen. Und es ist dann auch betont worden, es sei ein Arbeitspapier, das fortlaufend weiterentwickelt würde. Das Papier sei momentan nicht mehr auf der Website verfügbar, weil sie einige Punkte noch mit der aktuellen Rechtsprechung abgeglichen werden müssen. Ich glaube, das Papier ist bis heute noch nicht veröffentlicht worden, aber wir können ja trotzdem mal reinschauen, wenn das schon beschafft worden ist. Also vielen Dank an Frage den Staat. Andi, kannst du auch aufmachen bei dir? Ist das möglich, dass wir vom Gleichen reden?
Jawohl, das müsste gehen. Ja, ich habe das auch offen, jawohl.
Gut, also eben, man sieht, der Titel ist «Typische Fehler bei Datenschutzerklärungen». Dann am Anfang eben heisst es gerade Artikel 1314 DSGVO. Und also bei Mängel können Sie also Geld bussen bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu 4% vom weltweiten Konzern vor ein Jahresumsatz geben. Also wir haben gerade mal den Ton ein bisschen gesetzt. Ja, kommen wir doch zu diesen Fehlern oder schauen wir mal, wie weit das wir kommen. Der erste Fehler da ist Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten und der Verantwortlichen sind gleich. Die Kontaktdaten sind unvollständig. Andi, ist noch naheliegend, abgesehen davon, dass das an erster Stelle kommt. Das finde ich ein bisschen schräg, aber man sieht, wo da Prioritäten gesetzt werden.
Ja, ist klar. Also für Behörden ist es wichtig, dass man weiss, wen man kontaktieren kann. Darum hat man das alles gemacht. Darum müssen wir als Schweizer Unternehmen, die im IWR-Raum tätig sind, Personendaten bearbeitet, auch eine Datenschutzvertretung haben. Ich glaube, das ist einfach für sie besonders, besonders wichtig, dass das stimmt und dass die ja nicht unvollständig sind. Das mit dem Gleich ist mir jetzt nicht ganz klar, wie das jetzt schon wieder ist in Deutschland, oder in der DSGVO mit den Verantwortlichen und mit dem Beauftragten. Müsste ja in der Firma verantwortlich sind ja eigentlich, ist einfach die Firma, die das macht und der Beauftragte ist irgendeine Person, nehme ich an, wo man das benennt.
Ich glaube, es ist Folgendes gemeint, wenn man da ein bisschen überflügt. Es geht auch darum natürlich, dass die nicht identisch sein können. Also der Datenschutzbeauftragte muss auch unabhängig sein. Und sie haben dann Besorgnis, wenn es die gleiche Adresse ist, dann geht es das gleiche Postfach. Und dann kann das irgendwie, also dann die Kommunikation, oder? Die sollte nicht dem Verantwortlichen zur Kenntnis gebracht werden. Da ist also wie irgendwie, das ist geheim, oder? Was betroffene Personen oder vielleicht auch Behörden da am Datenschutzbeauftragten schreiben. Ich meine, dass es einen gesonderten E-Mail-Account soll geben, das ist noch einsichtig. Aber sie erwähnen da auch OpenPGP-Verschlüsselung etc., allenfalls auch telefonisch. Also es geht da schon recht weit in der Praxis, sogar in Deutschland. Ich glaube, das nimmt man nicht ganz so streng. Aber was sicher wichtig ist, wenn man Datenschutzbeauftragten hat, sollte unabhängig sein, eben auch direkt erreichbar sein, nicht eigentlich unter der gleichen Adresse 1:1 wie das Unternehmen. Die sollte eigene Kommunikationskanäle haben. Das dünkt mich eigentlich richtig.
Ist mir nicht so bewusst, aber leuchtet ja schon ein. Ja.
Dann der zweite typische Fehler. Datenverarbeitungen werden nicht vollständig beschrieben, sondern nur beispielhaft. Jede Verarbeitung personenbezogener Daten muss vollständig beschrieben werden. Beispiele sind nur zur reinen Erläuterung von Oberbegriffen zulässig. Der Oberbegriff selbst muss alle Verarbeitungen abdecken. Wenn man sagen, zuerst habe ich gedacht, oh, das ist jetzt ein bisschen anstrengend, geht der Zweit, aber mit diesen Oberbegriffen haben sie es gerettet. Oder das heisst, man kann die Bearbeitungen recht allgemein darstellen. Und das entspricht meiner Ansicht, dass es da nichts bringt, da endlose, detaillierte Listen zu bringen. Je nach Aufsichtsbehörde in der Schweiz zum Teil finde ich das zwar super lässig, aber der Informationsgehalt aus meiner Sicht für die betroffenen Personen, die es anschauen, ist dann doch sehr klein, weil es ist einfach anstrengend.
Ja, man kommt da einfach, wenn man das so liest, wirklich nicht so draus. Am Anfang hat man wirklich das Gefühl, man muss wirklich alles im Detail, jedes bisschen definieren. Und erst nachher kommt man dann draus, dass man das mit einem Oberbegriff eben kann eigentlich zusammenfassen. Aber es ist gleich noch schwierig zu verstehen, was sie eigentlich wirklich wollen, finde ich.
Dann kommt etwas, was sehr DSGVO typisch ist. Bei der DSGVO muss man immer einen Rechtfertigungsgrund angeben, letztlich die Rechtsgrundlage von der Verarbeitung von Personendaten. Das ist im Artikel 6, da die Aufzählung, Einwilligung, Vertragserfüllung oder Vertragsabahnung, überwiegende berechtigte Interesse, insgesamt 6 Rechtfertigungsgründe. Und da muss ich sagen, da sind sie wieder schambar pingelig. Also ich sage, der Fehler ist, Zwecke werden unvollständig angegeben und oder nicht konkreten Datenverarbeitungen zugeordnet. Rechtsgrundlagen werden nur allgemein beschrieben, aber nicht zugeordnet. Rechtsgrundlagen werden unvollständig angegeben. Insbesondere ohne die Verpflichtungsnorm, die die Verarbeitung vorschreibt. Und das ist ein Thema, oder, was wir haben. Darum bringen wir Datenschutzerklärung, die Rechtfertigungsgründe allgemein aufzählen, an einem Ort oder für jeden Verarbeitungsvorgang. Und auch in Deutschland, du siehst, es gibt beides. Ich meine, man kann sich vorstellen, die Aufsichtsbehörde findet es lässig, wenn du für den Bearbeitungsvorgang halt immer anschreibst, Vertragserfüllung, Einwilligung, überwiegendes berechtigtes Interesse oder was es dann ist. Aber es steht auch immer das Gleiche dort, also nicht so spannend. Aber eben, das ist eine von diesen ja, fast religiösen Diskussionen. Da gibt es ein Schisma im Datenschutz bei den Datenschutzerklärungen. Aber was es dann da auf die Spitze treibt, ist dann also wirklich, da geht es darum, eine steuerrechtliche Aufbewahrung. Dann stellen Sie sich das so vor, Rechtsgrundlage für die steuerrechtliche Aufbewahrung ist Artikel 6 Absatz 1 unter Absatz 1 Litera C DSGVO in Verbindung mit Paragraphen 147 AO 257 HGB. Ich komme fast keine Luft mehr über und das habe ich in der Praxis eigentlich noch nie gesehen, dass jemand seine Datenschutzerklärung so detailliert dann gestaltet. Vielleicht ist das auch so ein Punkt, wo die Behörde gesagt hat, ja, da müssen wir noch in die Rechtsprechung anschauen und das Dokument korrigieren.
Gut, das wäre natürlich schön, wenn alle würden wirklich alles einfach aufschreiben, kann ich mir vorstellen. Dann ist man schon bald schon so weit, dass man alles kann maschinell prüfen, oder am Schluss. Weil dann ist ja das nicht mehr unstrukturiert, sondern ein komplett strukturierter Datensatz letztendlich, oder?
Ja, also es ist dann immer noch Fließtext, also gar nicht von strukturiert. Und wenn du dann da so generative KI drauf lässt, dann ist dann das Ergebnis sicher interessant, aber nicht unbedingt akkurat.
Sehr gut, genau. Und wir ja wieder mit einem guten Thema werden. Was hast du denn sonst noch gesehen?
Ja, also wenn du noch magst, typischer Fehler 5. Interne Empfänger und Auftragsverarbeiter werden nicht angegeben. Obwohl bereits bekannt, werden Empfänger nur als Kategorien angegeben. Es werden nur die Auftragsverarbeiter auf der ersten Stufe angegeben, nicht die Unterauftragsverarbeiter. Sorry, aufgrund von der Absurdität von dem. Jetzt, also nur schon das Letzte, oder? Also die internen Empfänger, also sorry, die musst du nicht angeben. Das ist aus meiner Sicht also nicht erforderlich, ganz klar. Auch die Einzelempfänger musst du aus meiner Sicht nicht unbedingt angeben. Die kannst du als Kategorie angeben. Das ist noch ein bisschen umstritten, oder? Aufgrund von der Formulierung. Aber ja, wir reden da nicht von einem Auftragsverarbeitungsvertrag mit den Unterauftragsverarbeiter. Und dann am Schluss, dass man nicht nur die erste Stufe muss angeben von den Auftragsverarbeiter, sondern auch die Unterauftragsverarbeiter. Ich meine, potenziell ist das uferlos, je nachdem, was für Drittdienste du im Einsatz hast, oder? Du hast irgendwie, sage ich, 10 Drittdienste, die haben wiederum 10 Drittdienste. Also, in der Wissenschaft nennen wir das exponentielles Wachstum, glaube ich.
Ja, genau, das ist undenkbar, dass das überhaupt funktionieren kann. Ich frage mich schon auch, wenn ich jetzt, also alles, was wir bis jetzt angeschaut haben, das sind Leute, die das schreiben, die wirklich beseelt sind von dem, was da alles könnte gefordert werden aufgrund von dieser gesetzlichen Grundlage. Aber es fehlt in meinen Augen schon ziemlich der Praxisbezug und auch das Verständnis, was das eigentlich bedeutet für die Betroffenen, die solche Datenschutzerklärungen mitmachen und wie wenig, in meinen Augen, wie wenig zusätzlicher Schutz, Persönlichkeitsschutz so etwas überhaupt bringt, oder? Das finde ich einfach das Tragische an dieser Geschichte, dass dann nachher sättige Sachen im Umlauf sind, die eigentlich nur Arbeit verursachen, die eigentlich nicht nützen und nur Arbeit verursachen. Finde ich Wahnsinn. Ne?
Ja, das ist so. Und eben zum Teil also super praxisfremd, pingelig. Ein weiterer typischer Fehler, Speicherdauer. Anstatt die Löschfrist anzugeben, wird allgemein auf nicht näher benannte gesetzliche Vorschriften verwiesen, die teilweise Aufbewahrungspflichten vorsehen. Ich verstehe nicht mal den Fehlerbeschreib auf Anhieb, so wenn ich jetzt lese. Aber wenn Sie, ja, wie Sie sich das vorstellen, da geht es zum Beispiel irgendwie darum, irgendwie um Fotos, Beispieltext, wie Sie sich das vorstellen, ob Fotos von unseren Veranstaltungen dauerhaft für die Dokumentation zur Arbeit erforderlich sind, wird innerhalb von 3 Monaten nach Ende der Veranstaltung geprüft. Nicht relevante Fotos werden nach der Prüfung gelöscht. Alle 5 Jahre wird überprüft, ob die Fotos weiterhin benötigt werden, und nicht mehr benötigte Fotos werden sofort nach der Prüfung gelöscht. Also da kannst du dir richtig so das deutsche Bürokratiemonster vorstellen.
Da braucht auf jeden Fall wieder 2-3 Leute, die dann nachher zu tun haben in einer Firma, dass das dann auch wirklich alles eingehalten wird. Auf der einen Seite muss man es machen und dann muss man dafür sorgen, dass es gemacht wird, und man muss nachher dann auch schauen, ob es wirklich gemacht wird. Und das gibt ganz viel zu tun.
Ja, und von wegen Pingelung oder ein weiterer typischer Fehler, man würde nur sagen, die betroffenen Personen können sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, also wo zuständig ist für den Verantwortlichen, beschweren. Da wird gesagt, man können sich also bei irgendeiner Aufsichtsbehörde beschweren. Oder, also irgendwie, ja, ich weiss nicht, oder? Also da sind wir mal am Punkt, wo sich irgendwie das Datenschutzrecht ein bisschen selber demontiert. Nicht. Zumal ja eine Behörde nach meinem Verständnis von Amtes wegen muss Anfragen weiterleiten, wobei wir am falschen Ort sind. Also das dünkt mich so ein bisschen, ja, sie sagen, das sagt eine freundliche Geste, wenn man die zuständige Aufsichtsbehörde mit Anschrift und eine Website nennen, das darf aber nur beispielhaft geschehen.
Das ist Wahnsinn, ja. Eben nicht, wo man die Arbeit wieder nicht haben.
Ja, genau. Dann noch zum Schluss, wir sind jetzt noch nicht alles durch, aber am Schluss, jetzt da beim Durchstrahlen, sind mir noch 2 Sachen aufgefallen, die aber sinnvoll sind. Das eine ist keine versteckte Einwilligung in der Datenschutzerklärung. Also nicht, dass irgendwo steht, zum Beispiel, wenn man die Website besucht, willigen Sie ein. Also auch sonst keine Einwilligung, Datenschutzerklärung oder Information, sind keine AGB oder man will nicht, dass das AGB sind. Und das andere ist dann, ja, die Sprache voller Fehler. Natürlich auch keine gute Idee, oder wenn es voller Fehler ist. Das könnte so ein bisschen KI fallen sein. Jetzt nicht wegen der Rechtschreibung. KI ist ja eine recht gute Rechtschreibung, aber begriffliche Fehler. Weil KI hat ja die Synonymkrankheit. Und in einer Datenschutzerklärung geht es nicht darum, für das Gleiche 10 verschiedene Wörter zu verwenden. Das passiert eben tatsächlich bei den KI-Übersetzungen. Umgekehrt funktioniert die Übersetzung eigentlich schon gut genug, muss man sagen. Und da wäre eben auch ein Fehler, dass die Datenschutzerklärung nicht auf Deutsch vorliegt. Also eigentlich ist gemeint, die Datenschutzerklärung sollte immer auch in einer Sprache vorliegen, die die betroffenen Personen verstehen.
Ja, also es ist eben interessant halt, was da alles zusammenkommt, was man sich alles überlegt. Letztendlich zeigt das halt auch einmal mehr, wie unsicher das alles ist, also beziehungsweise wie wenig sicher man kann sein als Unternehmen zum Beispiel oder als Gemeinde oder Staat letztendlich, was man jetzt eigentlich darf und was nicht. Das zeigt sich schon immer wieder durch. Das ist einfach sehr schwierig. Also ich finde es wirklich schwierig, oder, das können abzuschätzen.
Gut, bei so einem Dokument sage ich Challenge accepted. Meine, aber du hast recht, die haben das ja ernst gemeint, die haben das nicht als Spass veröffentlicht. Also die haben sich wahrscheinlich sehr viel Mühe gegeben und das intern besprochen und gesagt, das ist jetzt unsere Policy, die wir da haben. Ja, vielleicht nochmal zurückzukommen. Wir haben ja das jetzt aufgrund von so einer Rückmeldung gemacht, oder? Eine Checkliste. Es gibt so ein paar Punkte, wo man sehr schnell anschauen kann, um herauszufinden, ist eine Datenschutzerklärung halbwegs okay oder nicht. Etwas ist für mich immer, wenn dort steht DSGVO, dann schaue ich immer gerade nach der Datenschutzvertretung. Wer behauptet, DSGVO anzuwenden, als Schweizer verantwortlich, aber keine Datenschutzvertretung hat, macht im Normalfall einen Fehler. Das ist einfach die Rechtslage. Das sage ich jetzt nicht, wie man das anbietet. Oder? Wir haben ein gutes Angebot bei Datenschutzpartner für die EU-Datenschutzvertretung. Wahrscheinlich das Beste nach wie vor, denke ich. Aber es gibt einfach fast keine Ausnahme, dass man die nicht haben muss. Zumindest bei privaten Verantwortlichen. Also das kann man immer schauen. Und dann weiss man eigentlich, wenn die schon dort scheitern, oder der DSGVO, das ist ja sehr einfach. Also ein paar Klicks, oder? Und eine jährliche bescheidene Gebühr zahlen, das ist erledigt. Dann noch erwähnen, wenn man schon an dem scheitert. Das andere ist, überhaupt so nach deutschen Begriff suchen, oder? Wenn so steht, vielleicht noch BDSG, also das alte Bundesdatenschutzgesetz, oder das TMG, das Telemediengesetz, was es auch nicht mehr gibt. Einfach so ein Begriff, oder? Merkt man, dass irgendwie aus Deutschland kopiert, sich nicht so viel überlegt. Denn was einmal so ein Klassiker ist, wenn man irgendwie sieht, ja, da gibt's noch Anbieter, die es schon lange nicht mehr gibt. Also in vielen Datenschutzerklärungen ist YouTube noch eigenständig, noch nicht von Google aufgekauft worden. Oder auch Google ist noch nicht in der heutigen Form organisiert gewesen. Also heute ja typischerweise Google Ireland Limited für Europa mit der Google LLC in den USA. Also dort kann man auch schauen. Und das auch wie immer ein Merkmal ist, wenn steht ein Datum. Und es ist nicht verboten, ein Datum anzugeben. Aber normalerweise ist das Datum uralt. Und darum empfehle ich ja nie ein Datum anzugeben. Datenschutzerklärung muss immer aktuell und vollständig sein. Und wenn man das Datum angibt, dann eigentlich ist das letztlich nur, dass man sagt, ey, wenn unsere Datenschutzerklärung gemacht, häufig also das Prägnanzdatum, oder, wo die DSGV in Kraft tritt ist, oder das neue DSG in der Schweiz, ganz stolz, oder, zeigt man damals, ja, 2 Jahre später, 5 Jahre später, kann man eigentlich nicht mehr stolz sein, dass man die Datenschutzerklärung noch nie wieder angelangt hat.
Super, das ist jetzt ja gerade eine gute, wichtige Checkliste gewesen, glaube ich, für die meisten, die das ein bisschen genauer wissen wollen. Und ich habe natürlich gehofft, dass das mit dem Datum noch kommt, der Klassiker, den du immer wieder bringst. Und ich finde es auch immer wieder lustig, wenn ich noch einmal das Datum sehe, dann denke ich immer an das, der hat, glaube ich, noch nie Martin zugelassen in unseren Plaudereien oder so, oder ist noch nie bei uns auf der Academy-Seite gewesen, um zu sehen, dass man das eben wirklich nicht machen sollte. Von dem her auch das sehr spannend, Martin, danke.
Gern. Vielleicht einfach noch, es gibt ja sogar technische Lösungen. Also wenn man das Datum unbedingt haben will, ist ganz einfach. Also bei den meisten Websites, die sind der ePHP basiert vom CMS her, da gibt es einfach Funktionen, um das aktuelle Datum anzuzeigen. Dann ist die Datenschutzerklärung, zumindest vom Datum her, immer top aktuell.